reden nicht von schlecht im Allgemeinen, sondern wir reden von schlechter als die Mitarbeitenden. Gut ist es jetzt nicht unbedingt. Von oben kam eine Ansage, wird so gemacht, fertig ab. Keine Sorge, die Arbeit wird auch Führungskräften nicht ausgehen. Schlechterer Chef, ja bitte, heißt die heutige Folge und wir sind ein bisschen auf der Metaebene unterwegs. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, warum es manchmal echt gut ist, ein schlechterer Chef zu sein, warum es eigentlich viel wichtiger ist, was deine Mitarbeitenden können und zwar auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig, was du kannst, was du genau tun kannst, um ein schlechterer Chef zu sein und natürlich auch, was du davon hast, wenn du dieses Prinzip einmal verinnerlicht hast. Herzlich willkommen zu Die Karriereleiterin, dem Podcast zu Führungsskills, Führungswissen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich helfe dir, die wirklich wichtigen Fragen zum Thema Führung zu klären, und zwar ganz ohne Gedöns. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß und natürlich Inspiration mit dieser Episode. Als du den Titel der Folge gesehen hast, hast du dich wahrscheinlich gefragt, ob ich jetzt möglicherweise vielleicht schon übergeschnappt bin. Ich kann dich beruhigen oder ich muss dich enttäuschen, das ist nicht der Fall. Aber ich würde gerne mit diesem Titel einmal darauf aufmerksam machen, was das Wort schlecht in Bezug auf Führung eigentlich bedeutet. Wir reden heute aber nicht über schlechte Chefs, denn die sind weiß Gott keine Seltenheit, sondern wir reden darüber, warum schlechtere Chefs eigentlich gar nicht so schlecht sind. Zum Einstieg würde ich das ganz kurz gern erklären. Schlechte Chefs, das sind die viel zitierten Psychopathen, Narzissten, Egomanen, wie sie nicht alle heißen. Darüber gibt es recht viele Artikel und wenn man mal schlechte Chefs googelt, dann findet man auch wirklich viel Material. Ganz kurzer Disclaimer, das ist nicht das, worum es mir heute geht. Aber das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Es gibt dann auch noch so kleinere Kaliber, habe ich sie mal genannt, wie Micromanager, Rechthaber, Chefs, die dich demotivieren. Und du siehst schon, worauf ich raus will. Wir reden nicht von schlecht im Allgemeinen, sondern wir reden von schlechter als die Mitarbeitenden. Warum es so viel wichtiger ist, was deine Mitarbeiter können, würde ich dir ganz gerne kurz erklären. Du erinnerst dich an frühere Zeiten, persönlich oder hast schon mal davon gehört. Da gab es sowas wie Meister, und zwar Goldschmiedemeister, Bäckermeister, Friseurmeister, Handwerkermeister, Malermeister etc. Ein paar davon haben auch bis heute überlebt. Das prominenteste Beispiel ist wohl Meister Eder, das ist der mit dem Pumuckl. Und der war ja Handwerker, aber um Meister Eder geht es heute tatsächlich nicht. Auch wenn ihm sein Mitarbeitender, der Pumuckl, ganz schön auf der Nase rumgetanzt ist. Nein. Früher hat gegolten, wer das meiste Fachwissen hatte, der wurde befördert, der wurde Meister. Und zwar nicht, weil er sich als Führungskraft besonders hervorgetan hätte oder weil er dazu vielleicht auch befähigt wäre oder da gar Lust darauf hatte, nein, sondern er wusste einfach am meisten, er konnte am meisten. In der Zwischenzeit gibt es natürlich oder gab es natürlich auch Fälle, wo jemand, der ein gutes Selbstmarketing betrieben hat oder am lautesten geschrien hat oder gute Connections hatte, dann eine Führungsposition bekommen hat. Auch das ist teilweise noch gelebte Praxis, muss man auch fairerweise zugeben. Gut ist es jetzt nicht unbedingt. Das Meisterprinzip, wie es so schön genannt wird, hat ein großes Problem. Es wurde aus seinem Kontext gerissen. Und wenn du mal an Handwerker, Bäcker oder Friseure denkst, die können, nein, die müssen sogar so arbeiten. Das heißt also, jemand, der besonders viele Fertigkeiten hat in seinem Handwerk, zum Beispiel ein Schreiner, ein Tischler, der soll natürlich der Meister sein und der ist auch befähigt, dann entsprechend Lehrlinge anzulernen. Auch ein Bäckermeister oder ein Friseurmeister hat Skills, die seine Gesellen oder seine Auszubildenden normalerweise nicht haben. Alles gut. In der freien Wirtschaft dagegen funktioniert das nicht mehr wirklich, weil du hast einfach andere Hierarchien, es gibt viel größere Firmen, das sind ja meistens keine Drei-Mann-Betriebe. Auch da findest du öfter noch das Meisterprinzip. Aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel eine größere Bank oder eine Kanzlei oder einen Laden. Hier wirst du kein Meisterprinzip anwenden können, weil es dann früher oder später wahrscheinlich zu Chaos führt. Heute ist das vielmehr so, dass der Kunde oder der Markt bestimmt, was von der Firma oder vom Unternehmen geleistet werden muss. Das bedeutet, die Mitarbeitenden sind eigentlich dazu da, das zu machen, was der Kunde braucht. Ich bleibe jetzt mal beim Kundenbeispiel, weil es ein bisschen einfacher ist. Früher gab es natürlich auch schon Märkte und Kunden, die Anforderungen hatten. Allerdings hat die Führungskraft dann geschaut, was die brauchen und das dann auch ausgeliefert. Und hinten hatte sie sozusagen die fleißigen Helferlein, die diese Dinge produziert haben. Früher war Führung, und das hast du in vorherigen Folgen schon hören können, eine ziemlich autoritäre Sache. Das heißt, Führung war top-down und damit hatte sich das. Von oben kam eine Ansage, wird so gemacht, fertig ab. Heute sind die Anforderungen viel komplexer, sowohl an die Tätigkeit an sich, als auch natürlich an die Mitarbeitenden, die die Tätigkeiten ausführen. Und dann fragt man sich natürlich schon, welche Führungskraft kann das überhaupt alles noch leisten? Eine Führungskraft nach dem Meisterprinzip wäre also heute jemand, der unheimlich viel Fachwissen hat, der jedes kleinste Detail selber machen kann und der gleichzeitig aber noch irgendwie in der Lage ist, seine Leute zu führen, Ressourcen zu managen etc. Die Reihenfolge hat sich also umgekehrt. Es geht nicht mehr darum, was die Führungskraft möchte, sondern es geht darum, was der Kunde möchte. Und deswegen ist es die Aufgabe der Führungskraft heute viel mehr als ein inhaltlicher Fachexperte zu sein, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeitenden die inhaltlichen Fachexperten sein können. Im nächsten Schritt möchte ich dir gerne erklären, was denn jetzt genau ein schlechterer Chef tun kann, damit diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, funktionieren. Im ersten Schritt solltest du Mitarbeitende einstellen, die Dinge besser können als du selbst. Das klingt jetzt furchtbar hart, aber dann sitzt du da und dann erzählt dir jemand wirklich ganz tolle Dinge und du denkst dir, das kann ich alles gar nicht, davon habe ich keine Ahnung. Super, nehmen. Natürlich nur, wenn der Rest passt. Es gibt Berufe oder Berufsfelder mit klaren Fachqualifikationen. Man denke zum Beispiel an Programmierer. Ich habe mich bewusst für dieses Beispiel entschieden. Das ist ja irgendwie so eine Sache, da weiß jemand, der nicht programmiert, auch nicht so genau, was da eigentlich immer passiert. Und irgendwie war es schon immer klar, dass es in diesem Metier ausgeprägte Fachpersonen gibt. Und zack, war der Nerd geboren. Jetzt gibt es aber natürlich noch ein paar andere Bereiche, die man vielleicht auch etwas häufiger findet. Wobei, das ist heute gar nicht mehr so. Und zwar zum Beispiel Werbung, Personalarbeit oder Recht. Wenn du jetzt an Agenturen, Kanzleien oder HR-Abteilungen denkst, dann siehst du, dass die Sache schon deutlich weniger klar ist als mit dem Programmier-Nerd. Alle Nerds mögen mir das jetzt mal nachsehen, ganz kurz. Und trotzdem das nicht auf den ersten Blick so ein klassischer Nerd-Bereich ist, gibt es natürlich auch in diesen Metiers Spezialisten, Spezialistinnen und genau die sind heute die Zielgruppe. Genau diese Spezialisten und Spezialistinnen solltest du einstellen, eben weil sie etwas besser können als du. Du kannst es ja nicht selber machen. Der super Nebeneffekt davon ist, du kannst die auch gar nicht micromanagen, weil du gar nicht mehr weißt, was sie alles machen. Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Im zweiten Schritt ist es total wichtig für dich als schlechterer Chef, deinen Mitarbeitenden zu vertrauen. Die wissen, was sie machen und die wissen auch, wie sie es machen. Deine Aufgabe ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, deine Führungsaufgabe gut auszuführen, Ressourcen zu steuern, Impulse zu geben, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, aber natürlich auch dich um deinen eigenen Kram zu kümmern, jetzt mal im übertragenen Sinn gesprochen, kommen wir gleich noch drauf. Du siehst also, es ist trotzdem noch genug für dich zu tun, keine Sorge, die Arbeit wird auch Führungskräften nicht ausgehen. Der dritte wichtige Schritt im Selbstbild, im Selbstverständnis einer schlechteren Führungskraft ist, lass deine Mitarbeitenden los, sei aber da, wenn man dich braucht. Ich hatte es gerade schon mal ganz kurz erwähnt. Für dich ist es wichtig zu akzeptieren, dass du genau wie deine Mitarbeitenden auch Stärken und Schwächen hast. Deren Stärken ist nun mal das professionalisierte, sehr detaillierte Fachwissen. Deine Stärke ist vielleicht unternehmerisch zu denken, Businesspläne zu machen, zu coachen, was auch immer, ne? Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie du. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich auch auf deine Stärken konzentrieren kannst, genauso wie es auch deine Mitarbeitenden tun. Es wird tatsächlich umso wichtiger, je höher deine Führungsposition ist. Denn du stellst dir jetzt vielleicht gerade einen Gruppenleiter vor, so einen Abteilungsleiter, aber jetzt stell dir mal so einen CEO vor. Wenn der jetzt noch jedes Detail aller seiner Mitarbeitenden selber machen könnte, da käme der ja zu gar nichts mehr. Und deswegen ist das heute so ein bisschen die Metaebene, weil das natürlich signifikant wichtiger wird, je höher du auf deiner Karriereleiter, pun intended, nach oben kletterst. Ein wichtiger weiterer Aspekt des Loslassens ist natürlich auch, dass du an deiner Haltung als Coach deiner Mitarbeitenden arbeiten kannst. Das heißt, sei ansprechbar, steh zur Verfügung, hilf an den Stellen, wo deine Stärken gefragt sind und glaube mir, diese Stärken werden gefragt sein. Als Führungskraft bist du zum Beispiel derjenige, der einen Überblick hat oder der eine Strategieempfehlung aussprechen kann, der vielleicht nochmal so das große Ganze auch zusammenbringt. Ne? Also deine Aufgaben enden ja nicht damit. Das sprengt jetzt allerdings für heute den Rahmen. Wichtig ist, dass du verstehst, dass deine Rolle als Coach hier in den Vordergrund kommt und nicht mehr dein detailliertes Fachwissen, das du im Zweifelsfall eben auch gar nicht mehr haben kannst. Was ich sagen will, es geht um die Haltung. Auch wenn in der Realität natürlich, und das weißt du besser als jeder andere, Steuerung, Kontrolle und auch Fachcoaching angesagt ist. Fachcoaching zur Abgrenzung heißt, dass du deine Mitarbeitenden nochmal inhaltlich beraten musst. Ja, das ist alles so und das weiß ich natürlich auch. Trotzdem geht es, glaube ich, darum, dieses Verständnis zu entwickeln, dass es völlig in Ordnung ist, dass die Mitarbeitenden ein tieferes und fundierteres Fach-Know-how haben als du selbst als Führungskraft. Lass mich das nochmal ganz kurz für dich zusammenfassen. Der allerwichtigste Punkt ist, schlechte Chefs sind nicht gleich schlechte Chefs. Wir sprechen heute nicht von Psychopathie, Narzissmus und gnadenlosen Ego-Trips. Und wir sprechen auch nicht von Micromanagern, Rechthabern und Führungskräften, die dich demotivieren. Nein, wir sprechen darüber, wie du dir zunutze machen kannst, dass deine Mitarbeitenden ein tieferes und detaillierteres Fachwissen haben als du selbst. Das heißt, du bist ein schlechterer Fachexperte als deine Mitarbeiter. Das Meisterprinzip hat ausgedient, was im Handwerk und angrenzenden Bereichen heute noch gelten mag. Wir sprachen über Handwerker, Bäcker oder Friseure zum Beispiel. Das funktioniert in der freien Wirtschaft nicht mehr wirklich. Dafür sind die Tätigkeiten einfach viel zu spezialisiert. Die Führungskraft kann gar nicht mehr alles wissen, was die Mitarbeitenden wissen, insbesondere wenn du an 5 bis 50 Teammitglieder denkst. Deshalb ist es umso wichtiger geworden, dass du weißt, was deine Mitarbeitenden können und dass du auch genau weißt, was du nicht kannst, damit du das perfekt zu einem Hochleistungsteam kombinieren kannst. Wichtig hier nochmal sich zu merken, die Mitarbeitenden erfüllen die Wünsche des Kunden, sie bedienen den Kunden und du bedienst deine Mitarbeiter. Was dich jetzt genau zu einem schlechteren Chef macht, ist, dass du Mitarbeitende einstellst, die eben genau die Dinge besser können als du selbst. Und das hat den positiven Nebeneffekt, dass du eben gar nicht mehr micromanagen kannst, weil du gar nicht mehr alle Details kennst. Eine Gefahr bereits gebannt. Das zweite ist, dass du deinen Mitarbeitenden vertrauen musst. Sie wissen, was sie tun, sie wissen auch wie. Deine Aufgabe ist eine andere, nämlich die ganzen Rahmenbedingungen zu managen. Und da hast du mehr als genug zu tun. Das dritte ist, lass deine Mitarbeitenden los, sei aber da, wenn du gebraucht wirst, verstehe dich als Coach deiner Mitarbeitenden, sei ansprechbar und hilf an den Stellen, wo deine Stärken gefragt sind. Das ist umso wichtiger, je höher deine Führungsposition ist. Ich hoffe, der kleine Exkurs zum Dasein als schlechterer Chef hat dir gefallen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du dich über dein Selbstverständnis als Führungskraft nochmal austauschen möchtest, melde dich jederzeit sehr gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes und ansonsten hoffe ich, dass ich dich mit dieser Folge ein wenig inspirieren konnte, an diesem Selbstverständnis zu arbeiten. Danke, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Deine Hannah.